The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 15. August. Als die amerikanischen Truppen und auch die deutsche Bundeswehr im letzten Jahr Afghanistan verließen, nutzten die Taliban die Chance und marschierten kurz danach in Kabul ein. Jetzt regiert die radikal-islamische Terrororganisation das Land. Seitdem werden auch Checkpoints von den Taliban kontrolliert.
Bei Gott, seien Sie willkommen in unserem friedlichen Land, sagt er hier. Überall ist es nun zu 100% sicher. Machen Sie sich keine Sorgen mehr. Sie können in Ruhe herumreisen und Ihren Aufenthalt genießen.
Das sagte ein Taliban gegenüber einem Reporter der ARD. Das Land ist heute weder friedlich noch sicher und schon gar nicht ist es sicher für die im Land lebenden Frauen. Ihre Situation hat sich seit der Übernahme massiv verschlechtert.
These women just lost another right. The right to be seen in public. This could be the last time we see women's faces in Afghanistan.
Frauen müssen eine Vollverschleierung, also eine Burka, tragen. Nur ihre Augen sind hinter einem Netzteil zu sehen. Kurz nach der Übernahme schlossen die Taliban auch die weiterführende Schule für Mädchen. Mutig protestierten Schülerinnen und Lehrerinnen damals gegen diese Entscheidung.
Afghan schoolgirls and teachers have this message for the men ruling their country. Open our schools.
Ohne Erfolg. Die Schulen sind weiterhin geschlossen. In den letzten 12 Monaten wurden die Frauenrechte weiter massiv beschnitten. Sie dürfen nicht mehr in Regierungsämtern arbeiten und in den Parks wurden getrennte Besuchszeiten für Frauen und Männer eingeführt. Am Wochenende protestierten rund 40 sehr mutige Frauen gegen diese Ungerechtigkeit. Sie skandierten bei ihrem Protest die Worte Brot, Arbeit und Freiheit. Die friedliche Demonstration hielt nicht lange an. Mit Schlagstöcken und Warnschüssen wurde sie von der Straße vertrieben.
They fired shots in the air as dozens of women protested against the restriction of women's rights.
Rund ein Jahr nach der Machtübernahme hat sich die Lage für die Frauen in dem Land drastisch verschlechtert. Wer fliehen kann, flieht. Doch wenn alle mutigen Frauen, ob jung oder alt, das Land verlassen, wer soll dann noch gegen die Terrororganisation halten? Der Westen steht in der Verantwortung zu helfen, und zwar so zu helfen, dass Frauen und Männer ein sicheres Leben führen können, ohne Hunger, Armut und Gewalt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Dr. Josef Bramel ist Politikwissenschaftler und US-Experte. Er spricht über die anstehenden Midterm-Elections und darüber, warum Joe Biden nach einer Amtszeit abtreten sollte.
Das wird wirklich viel Beratung bedürfen, ihm zu vermitteln, dass er vielleicht nicht mehr der Vitalste ist, um das Ganze nochmal 4 Jahre zu machen.
Außerdem Bestseller-Autorin trifft Bestseller-Autor. Julie C. spricht in Edle Federn mit Bernhard Schlink. Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die Luxusmarken an der Wall Street. Wir werfen einen Blick nach Italien, wo ein Arzt mit seinem 4-beinigen Assistenten auf Visite geht. Und wir erklären, warum der Montag nicht so schlecht ist wie sein Ruf.
This off-year election, in my view, may be the most important off-year election in modern history. Because we know what happens. We know the fundamental change that shifts if we lose the House and Senate.
Joe Biden blickt angespannt auf die sogenannten Midterm Elections. Dabei wird ein Drittel des Senats neu gewählt und das komplette House of Representatives. Zusammen ergeben die beiden Kammern den Congress. Wenn Joe Biden in der Halbzeit seiner Präsidentschaft die beiden Kammern an die Republikaner verliert, ist er eine lame duck. Er kann dann politisch keine großen Sprünge mehr machen. Und tatsächlich stehen seine Chancen schlecht. Was sind die Gründe dafür? Welcher Erkenntnis muss sich Joe Biden selbst stellen? Das bespreche ich mit Dr. Josef Bramel, Politikwissenschaftler, Amerika-Experte, Buchautor und Generalsekretär der deutschen Gruppe der Denkfabrik Trilaterale Kommission. Guten Tag, Dr. Bramel.
Guten Tag, Frau Speaker.
Es sind keine 100 Tage mehr bis zu den Midterm-Elections in den USA. Und in den Umfragen ist Joe Biden momentan einer der unbeliebtesten Präsidenten der modernen US-Geschichte mit Zustimmungswerten bei 33%. Jetzt wurde aber sein Klima-, Gesundheits- und Steuerpaket im Senat gebilligt. Das ist mehr oder weniger sein Build Back Better-Programm in abgespeckter Form. Interessieren sich die Wähler dafür?
Es bleibt zu hoffen, dass es Biden dieses Mal gelingt, seine Erfolge auch zu verkaufen. Er hatte ja auch schon das Infrastrukturprogramm sehr gut durchgezogen, obwohl es eigentlich nicht danach aussah. Das Land ist ja tief gespalten, die Politik polarisiert und trotzdem hat er vorzeigbare Erfolge. Nur er konnte sie bislang nicht verkaufen und ich finde, er ist zum Teil zu Unrecht in den Umfragen in den Keller gerutscht und gerade jetzt könnte das ihm helfen, aber wenn es ihm nicht gelingt, die Inflation einzudämmen, dann glaube ich, wird das auch nur eine kurze Erholung bleiben.
Denn das ist mitunter das große Thema in den USA gerade, die Inflation.
Das betrifft auch die Amerikaner, vor allem die Amerikaner, nur kann da Biden nicht allzu viel. Die US-Notenbank hat seit dem GAU 2728 massiv Geld gedruckt. Und das ging so lange gut, solange auf der anderen Seite eben Güter da waren. Und da hat dann Donald Trump mit seiner Weisheit den Wirtschaftskrieg nicht nur mit den Europäern, sondern auch mit den Chinesen vom Zaun gebrochen. Und die Güter waren eingeschränkter. Corona hat ein Übriges getan und es braucht jetzt keinen großen wirtschaftswissenschaftlichen Sachverstand, um zu sehen, wenn man auf der einen Seite das Geld massiv vermehrt und auf der anderen Seite die Güter verknappt, dass es zu Inflation kommen würde. Nur die Notenbanker waren überrascht und die müssen jetzt auf die Bremse treten. Und je stärker sie auf die Bremse treten, Zinsen anheben, desto mehr wird eben dann die Wirtschaft abgewürgt und das könnte Biden schwer schaden und Donald Trump für seine Wiederwahlchancen helfen.
Die Demokraten konnten in den letzten Wochen auch weitere Erfolge feiern. Welche Rolle könnten Sie bei den Wahlen spielen? Wir hatten zum Beispiel den Drohnenangriff auf den Anführer von Al-Qaida und die Verabschiedung dieser Gesetze, die in die heimische Halbleiterindustrie investieren. Das sind alles gute Sachen eigentlich. Denken Sie, dass Joe Biden das tatsächlich so verkaufen kann an die Wählerschaft?
Ich denke, dass gerade dieses Decoupling, weil Sie Halbleiter ansprechen, ein zweischneidiges Schwert ist. Zum einen wird sich Amerika unabhängiger machen und das wird sich aber erst in Jahren, wenn nicht Jahrzehnten auswirken können. Da haben wir auch ein Lied von zu singen in Deutschland. Wir sind dann noch betroffener, aber andererseits wird durch dieses Entkoppeln auch die Inflation weiter verschärft. Also das ist ein Problem und könnte vielleicht ihm sogar schaden, kurzfristig, auch wenn es Amerika mittel- bis langfristig hilft. Ich befürchte, dass Biden in anderer Hinsicht zu wenig getan hat, eben zum Beispiel die Wahlrechtsreform voranzutreiben. Der Supreme Court hat ja in Obamas Amtszeit den Voting Rights Act, die Sektion 4, rausgenommen. Und seitdem können Einzelstaaten wieder nach Gutdünken Minderheiten, die den Demokraten nahestehen, Afroamerikanerinnen und Amerikaner, wie auch Latinos, von den Wahlurnen fernhalten. Das wird den Demokraten und auch der Demokratie der USA schwer schaden. Und da hätte Biden vielleicht sehr viel früher gleich zu Anfang sein beschränktes politisches Kapital einsetzen sollen.
Welche Rolle spielt dabei Donald Trump im Hintergrund?
Donald Trump lässt sich seine weitere Kandidatur offen. Es bleibt jetzt abzuwarten, ob er nicht doch noch auf juristischem Weg davon abgehalten werden kann. Selbst wenn er es nicht schafft, stehen dann Mini-Trumps wie Ron DeSantis in den Startlöchern. Also denen spielt das Ganze in die Karten. Wir merken ja nicht hier in Deutschland, dass auf Einzelstaatsebene in den USA sehr viel geändert wird, hier Personal ausgetauscht wird, Grundlagen verändert werden, die Trump dann helfen oder seinem im Bild nachempfundene Kandidatinnen und Kandidaten hier die Wahl zu gewinnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es im Endeffekt nur 42.000 Stimmen in drei Einzelstaaten waren, die uns vor einer zweiten Amtszeit Trumps bewahrt haben. Und das nächste Mal könnte es vielleicht sogar so sein, dass Trump mit sehr viel größerem Vorsprung dann wiedergewählt wird.
Werden Sie zu den Zwischenwahlen in den USA sein oder werden Sie das von hier aus beobachten?
Ich habe jetzt gerade eine Einladung abgesagt, weil ich bereits hier sehr viele Termine zugesagt habe, das Ganze einzuschätzen. Ich bin als Kind schon mal in den Zaubertrank gefallen, also war Jahre in Amerika, aber auch in der amerikanischen Politik gearbeitet. Also diese Kontakte bestehen. Ich muss jetzt nicht nach Washington reisen, um hier mehr mitzukriegen. Das kann ich auch von hier machen. Ja, und zwar dieses Jahr bereits zweimal in Washington. War auch in der Höhle der Löwen der Republikaner, weiß auch, was die vorhaben. Als ehemaliger Mitarbeiter eines Demokraten weiß ich auch, was da die Probleme sind.
Was haben Sie bei den Republikanern gehört?
Die können kaum gehen vor Kraft. Die meinen, dass sie jetzt große Vorteile beim Fundraising haben. Die haben auch viel erreicht für ihre Klientel. Trump hat geliefert, hat das Abtreibungsurteil gedreht. Das haben viele nicht kommen sehen. Das könnte aber auch nach hinten losgehen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da habe ich auch ein bisschen kritisch nachgefragt, ob es nicht nun doch so sein könnte, dass es da einen Backlash gibt, also eine Rückkopplung, dass jetzt in dem Moment, in dem die Republikaner ihr Herzensanliegen, da das Abtreibungsrecht abzuschaffen, erreicht haben und deswegen politisch nicht mehr so agil sind und auf der anderen Seite nicht doch die Abtreibungsbefürworterinnen dann stärker an die Wahlurnen kommen werden. Das muss man sehr genau beobachten. Ich glaube, da haben die Republikaner vielleicht auch noch nicht zu Ende gedacht und das ist eben dann auch die Hoffnung für die Demokraten, dass sich das Ganze dann wieder in dialektischer Weise in die andere Richtung drehen könnte.
Wo ist eigentlich Kamala Harris? Man hört gar nichts mehr von ihr, oder?
Abgesehen
von diesem, bei der Entscheidung im Senat jetzt, war sie die ausschlaggebende Stimme natürlich, aber ansonsten hat man recht wenig von ihr gesehen.
Biden hat ihr auch nicht wirklich geholfen zu glänzen und also er hat ihr schwierige Aufgaben zugeteilt. Einwanderungsfragen, Menschen an Grenzen zurückzuweisen, macht einem nicht besonders populär bei der demokratischen Wählerschaft.
Ja, dabei hätte es ihm vielleicht auch wirklich geholfen, sie ein bisschen mehr glänzen zu lassen, oder?
Ich würde auch bei Ihnen einen gewissen Narzissmus nicht absprechen. Er sieht sich zunächst selbst als derjenige, der auch nochmal in die Bütt gehen will. Also er ist derjenige, der das machen will. Und es wird wirklich viel Beratung bedürfen, ihm zu vermitteln, dass er vielleicht nicht mehr der Vitalste ist, um das Ganze nochmal 4 Jahre zu machen.
Ja, der ist auch schon 79 mittlerweile, ne?
Es gibt 79-Jährige, die strotzen nur so voller Kraft, nur Biden macht diesen Eindruck nicht mehr. Er wirkt ja oft schon sehr angeschlagen und das ist nicht gut für ein Land, das eben Stärke ausstrahlen soll und auch unsere Führungsmacht sein soll, unsere Sicherheit, die ja auch auf dem europäischen Kontinent gewährleisten soll.
Ja, absolut. Also das Thema bleibt interessant, auf jeden Fall. Das werden wir weiter beobachten. Ich hoffe, wir können dazu im Austausch bleiben. Vielen Dank, Dr. Bramel.
Sehr gerne, Frau Spieker.
Am Wochenende ist auf unserem Portal thepioneer.de eine neue Folge unseres Literaturpodcasts Edle Federn erschienen. Die Schriftstellerin Juli C. hat diesmal einen sehr prominenten Gast. Bernhard Schlink ist ein absoluter Superstar in der Literaturszene. Mit ihm hat Juli C. über sein aktuelles Buch »Die Enkelin« gesprochen. Es erzählt die Geschichte eines älteren Mannes, der auf die Suche nach der unbekannten Tochter seiner verstorbenen Frau geht. Er findet sie in der deutsch-nationalen völkischen Szene in Ostdeutschland. Es zeigen sich schnell die Folgen der deutschen Teilung in einem familiären Bruch. Juli C. beschreibt das Buch aus ihrer Sicht so.
Wie viele von Bernhard Schlinks Romanen handelt Die Enkelin von der Frage, was kollektive Historie und individuelles Erleben miteinander zu tun haben. Die Figuren im Buch sind Gefangene nicht nur ihrer persönlichen, sondern auch der deutsch-deutschen Geschichte und schaffen es höchstens in Ansätzen, sich aus diesen Bindungen zu befreien. Zumal historische Prägung häufig in politische Überzeugungen übergeht. Bernhard Schlink zeigt, dass Verständigung zwischen Menschen immer schwierig ist, solange sie als Vertreter von Weltbildern agieren und immer da möglich erscheint, wo wir uns als Individuen begegnen. die Orte des individuellen Menschseins, an denen alles andere fast bedeutungslos wird, sind die Kunst, die Musik, die Literatur und die Liebe. Es sind Orte, die wir bewusst aufsuchen müssen, wenn wir einander nicht verlieren wollen. Zwischen den Zeilen formuliert die Enkelin ein Recht auf politikfreie Begegnung, auch vor dem Hintergrund geschichtlicher Katastrophen, sowie eine Pflicht zum oder vielleicht eher eine Bitte um das Aushalten der damit einhergehenden Ambivalenzen.
Und hier klang es gerade auch schon ein wenig an. In dem Buch spielt die Annäherung unterschiedlicher Generationen und Gesinnungen über Musik, Literatur und Kunst eine große Rolle. Daher haben Julie C. und Bernhard Schlink in ihrem Podcast auch über das Thema Bildung gesprochen.
Es ist ein Privileg, es ist ein Geschenk, lernen zu dürfen, lesen zu dürfen, sich bilden zu dürfen. Und ich kriege es jedenfalls aus Amerika immer wieder mit, wo es doch Kinder gibt, denen die Bildung nicht so angeboten wird wie bei uns, dass es eben Kinder gibt, die irgendwann in jungen Jahren entdecken, was es alles zu lernen gibt und wie toll das ist. Das ist Möglichkeit natürlich des sozialen und ökonomischen Aufstiegs, aber es ist auch einfach Möglichkeit, ein volleres und reicheres Leben zu leben.
Ich kann es jetzt gar nicht so quantifizieren, aber ich habe irgendwie das Gefühl, im Deutschland der Gegenwart trifft man das in der Form eher nicht an. Liegt das an der Verfügbarkeit oder hat sich vielleicht auch unser Bildungsbegriff geändert? Also mir scheint, Bildung ist inzwischen, also Sie haben jetzt schon gesagt, Aufstiegschance, das ist natürlich immer ja auch damit drin, aber es muss ja nicht so nicht nur ein sozusagen banaler wirtschaftlicher Aufstieg sein im Sinne von, dann kriege ich einen tollen Job, der mir besseres Geld bringt, sondern es kann ja mehr als das sein. Es kann ja ein Transzendieren auch des Milieus sein oder einer bestimmten Verfasstheit, in der man ist. Es kann ja sozusagen ein Aufstieg auch im höheren Sinne sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Streben danach ist zum Erliegen gekommen. Also sind wir jetzt in so einem Leistungscamp, Bildung, was eigentlich keinen mehr richtig interessiert? Oder liegt es daran, dass wir so viel davon haben, dass sich niemand mehr danach sehnen muss?
Nun, ich denke, das, worüber wir uns eigentlich einig sind, geht nicht ohne Lesen. Und das Lesen hat zurzeit keine hohe Konjunktur bei den Jugendlichen. Sie bekommen als Kinder nicht vorgelesen. Sie bekommen in der Schule kaum noch vorgelesen. Das Lesen spielt in der Bildung, wie sie Teil von Kindergarten und Schule ist, eine viel geringere Rolle als früher. Hm. Ja. Also mein Sohn ist zum Leser geworden, weil ich ihm vorgelesen habe, und seine beiden Töchter werden zu Leserinnen, auch weil ihnen viel vorgelesen wurde. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es für die, die sich dann anfangen, fürs Lesen zu interessieren, ja eine Flut von Fantasy und ich weiß nicht was gibt, die von ihnen eigentlich nichts fordert. Und auch das, denke ich, ist ein Problem. Lektüre muss einen freuen, einen spannen, einen reizen, aber eben auch ein bisschen fordern. Ja. Und das tut, so habe ich den Eindruck, ein Großteil dieser Fantasy oder Horror oder was es ist, Literatur, die dann Band um Band fortgesetzt und Band um Band gelesen wird, eigentlich nicht.
Ja, vielleicht auch eine sinkende Bereitschaft sozusagen von Lesern und Leserinnen und auch Konsumenten, Literaturkonsumenten, überhaupt Anstrengungen noch auf sich zu nehmen. Das ist ja auch so eine, ich höre das immer öfter, dass eigentlich Leute kaum noch Bücher zu Ende lesen, weil sie dann nach 80 Seiten beschließen, ich kann ja auch was anderes lesen, sozusagen. Ich muss das ja nicht zu Ende lesen. Also, dass da vielleicht auch so ein anderes Selbstverständnis ist, man möchte irgendwie mehr mitgenommen werden, es soll einem leicht gemacht werden, aber das auch als einen Sport zu begreifen, wo man sich anstrengen muss, um was zu bekommen, das ist vielleicht auch gerade so ein anderes Verständnis. Ja.
Und ich meine, unsere Gesellschaft, unsere Feuilletons haben es ja auch nicht mehr mit Bildung. Bildung wird ja eher runtergeschrieben.
Die ganze Folge unseres Literaturpodcasts Edle Federn zwischen Julie C. und Bernhard Schlink finden Sie auf thepioneer.de und natürlich auch ganz bequem in unserer Pioneer Podcast App.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Hier steht uns wieder eine neue Woche voller spannender Termine und Unternehmenszahlen bevor. Den Überblick hat wie immer meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
In dieser Woche werden unter anderem Zahlen vom amerikanischen Einzelhandelskonzern Walmart erwartet. Was steht sonst noch so an?
Die Anleger werden vor allem auf die Zahlen aus dem Immobiliensektor schauen. Da gibt es zum Beispiel den Housing Market Index, Zahlen, wie viele Genehmigungen für Neubauten vergeben wurden und generelle Verkaufszahlen von bereits existierenden Immobilien. Das wird ganz interessant zu sehen, vor allem vor dem Hintergrund der sich abkühlenden Inflation und der steigenden Zinsen. Da dürfte es jetzt auch am Immobilienmarkt schon deutliche Auswirkungen haben. Die Themen Inflation und Zinsen bleiben natürlich auch so weiterhin ein Thema, auch diese Woche an der Wall Street. Am Mittwoch veröffentlicht die Notenbank ihre Protokolle von der letzten Sitzung. Da wurden die Zinsen ja um einen Dreiviertelprozentpunkt erhöht. Die Anleger hoffen sich jetzt von den Protokollen weitere Details zur Strategie der Notenbank, also Hinweise, wie es wohl bei den nächsten Sitzungen mit den Zinserhöhungen weitergehen wird. Und wie du schon gesagt hast, gibt es diese Woche auch wieder neue Quartalszahlen, da vor allem aus dem Einzelhandelssektor, zum Beispiel von Home Depot, Target, Macy's und Walmart.
Generell verzeichnet der Einzelhandel gerade extreme Umsatzeinbrüche. Aber wie geht es denn eigentlich den Luxusmarken wie Louis Vuitton, Fendi und Co.?
Da kann man echt eine ganz interessante Entwicklung beobachten. Man würde ja eher denken, in Zeiten von hoher Inflation und einer unsicheren Wirtschaftslage haben die Menschen eher weniger Geld übrig für nicht notwendige Luxusartikel. Aber wenn man sich mal die Verkaufszahlen von Luxusmarken anschaut, zeigt sich ein echt anderes Bild. Die Dachmarke von Louis Vuitton zum Beispiel, zu der ja auch so Marken gehören wie Dior und Fendi, die konnte in diesem Jahr schon ein Umsatzwachstum von 21% hinlegen. Ähnlich sieht es bei Versace aus. Da konnte der Umsatz im Quartal um 30% gesteigert werden. Und auch bei den Marken Michael Kors und Jimmy Choo gab es Umsatzsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich. Aber nicht nur im Modebereich, auch beim Sportwagenhersteller Ferrari gab es einen Umsatzrekord und der Ausblick wurde nach oben angepasst. Und auch Firmen, die Luxusoptionen anbieten, zum Beispiel Airlines wie Delta, die sehen, dass sie ihre erste Klasse-Sitze problemlos verkauft bekommen. Der Grund dafür ist, dass es vor allem die Superreichen sind, die $2,500 für eine Handtasche, über $1,000 für ein T-Shirt oder mehrere $100,000 für ein Auto ausgeben. Und das sind die, die den Großteil des Umsatzes ausmachen. Und die Superreichen wurden tatsächlich weder von Corona noch von der Rezession in diesem Jahr großartig aus der Bahn geworfen. Im Gegenteil, viele Reiche wurden in dieser Zeit noch reicher. Und für die sind solche Dinge eben immer noch Statussymbole, auf die sie nicht verzichten wollen. Die Luxusbranche ist also immer noch sehr resistent gegen so Dinge wie eine hohe Inflation oder einen generellen wirtschaftlichen Abschwung.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Montag so einen schlechten Ruf hat. Dabei ist bei den meisten nicht der Montag das Problem, sondern der Sonntag. Ja, genau. Sie haben richtig gehört.
Es geht dir nie so schlecht wie am Sonntagmorgen. Nein, nie geht's dir so schlecht wie am Sonntagmorgen.
Der Sonntag ist für viele ein Familientag, ein Tag, an dem komplett entspannt werden kann oder an dem man abends um 20.15 Uhr den Tatort schaut. Für andere wiederum ist es ein stressiger Tag, denn gegen Nachmittag oder Abend setzten bei manchen die Sunday Scaries ein, frei übersetzt als Sonntagsangst. Das haben nun Wissenschaftler der Cleveland Clinic herausgefunden.
Ja, wäre ja nur vorbei, dieser Sonntagmorgen.
Laut der Studie sei das ein häufiges Phänomen, denn die Angst bezieht sich unter anderem auf die neue Arbeitswoche und somit auf die neuen Aufgaben oder Veränderungen, die auf uns zukommen. Es gibt aber auch andere Auslöser. Wer am Sonntag von der Nacht zuvor schlimm verkatert ist, der könnte getriggert werden. Zu viele soziale Verabredungen sind auch nicht gut, denn sie üben zusätzlichen Druck auf uns aus. Und wer am Freitag mit unerledigten Aufgaben ins Wochenende startet, dem könnten die Sunday Scaries einholen. Also es gilt: A. Nicht der Montag ist der schlimmste Tag in der Woche und B. Das Wochenende einfach mal Wochenende sein lassen.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Na, dass Ärzte hoch zu Ross keine weitere Verbreitung genießen. Der italienische Arzt Roberto Anfosso hat unterdessen genau das zu seinem Erfolgskonzept entwickelt. Seit 15 Jahren steigt er aufs Pferd statt ins Auto, um seine Patienten in ihrem Zuhause zu besuchen.
Es freut mich immer, wenn er kommt, denn das ist, wie es früher einmal war, als es noch keine Autos gab. Das ist etwas sehr Schönes.
Wie eine Patientin hier der Deutschen Welle erzählt. Anfossos Fortbewegungsmittel hat genau zwei Vorteile. Erstens wirkt es beruhigend auf seine Patienten.
Ein Arzt, der mit einem Pferd zu den Kranken kommt, wird als jemand wahrgenommen, der sich Zeit für seine Patienten nimmt. Und diese Tatsache allein, dass die Menschen wissen, dass sich der Arzt für sie die Zeit nimmt, tut dem Patienten gut und macht, dass er sich wohlfühlt.
Und zweitens kann Anfosso seine Arbeit mit seiner Leidenschaft zu Pferden verbinden. Durch seine Arbeit ist er ständig auf Ausritt in der Region Piemont im Nordwesten Italiens unterwegs. Stolze 80 Kilometer pro Woche legt Anfosso im Sattel durch diesen Landstrich zurück.
Ciao, Ambra.
Sein Pferd Ambra bezeichnet er dabei liebevoll als seine Assistentin, denn als elegante Stute vermittelt sie Körper und Lebenskraft, die die Patienten benötigen. Es gibt nur eine Ausnahme, in der Roberto Anfosso das Auto bevorzugt, und zwar dann, wenn es einen medizinischen Notfall gibt. Ansonsten haben seine Patienten gar kein Problem damit, ein bisschen länger auf die beiden zu warten.
Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Start in diese neue Woche. Ich bin Chelsea Speaker. Morgen ist Gabor Steingart gut erholt aus seinem Sommerurlaub wieder für Sie da. Same time, same place.
Se vuoi dirmi di sì, devi dire perché non ha senso. Per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando, quando, quando. E baciando mi dirai. Non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.